Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen bei Neuformation, das christliche Werk für das Leben, Lernen und Leiten. Möge Ihnen die folgende Botschaft viel Erkenntnis, Einsicht und Weisheit vermitteln.
Dem aber, der euch zu stärken vermag nach meinem Evangelium und der Predigt von Jesus Christus, nach der Offenbarung des Geheimnisses, das ewige Zeiten hindurch verschwiegen war, jetzt aber offenbart und durch prophetische Schriften nach Befehl des ewigen Gottes zum Glaubensgehorsam an alle Nationen bekannt gemacht worden ist, dem allein weisen Gott, durch Jesus Christus, ihm sei die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Ist das herrlich? Ein schönes, herrliches Wort. Vater im Himmel, ich bitte dich, dass du durch deinen Geist jetzt mitten unter uns bist, dass du unsere Herzen weit öffnest, dass du uns hilfst, alles abzulegen, was unsere Gedanken beschäftigt, was unsere Situationen, aus denen wir kommen oder in denen wir stehen, beleuchtet, dass wir das alles hinter uns lassen, Herr, und dass du uns die herrliche Freiheit der Kinder Gottes schenkst, dass wir dich jetzt verherrlichen, dass du verherrlicht wirst durch dein Wort. Du bist das ewige Wort. In Jesu Namen. Amen. Amen. Halleluja. Ich freue mich sehr auf die Botschaft, die wird super, super, super stark und du musst ganz konzentriert sein, weil wir gehen ganz schnell durch. Ich schaue, dass ich möglichst wenig Sidesteps mache, damit wir die Botschaft heute fertig bringen. Ist nicht ganz einfach für mich. Ihr wisst selber dann da und links und rechts. Aber wir werden das schaffen. Der Weg unseres Lebens am letzten Sonntag habe ich gesagt, ich habe so das Bild, das ist wie das alte Lied vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Niedergang. Das war für mich so das Bild, um nachher dann unser Leben zu beleuchten. Was ist eigentlich der Sinn unseres Lebens? Was ist der Plan Gottes für unser Leben? Von der neuen Geburt bis dann in die Ewigkeit. Und der Weg unseres Lebens, das habe ich wie folgt strukturiert. Zunächst der Lauf der Welt. Wir können das heute nicht mehr anschauen. Bitte die Predigt vom letzten Sonntag anhören oder PDF runterladen. Ich gehe nur ganz kurz drüber, dass wir auf Betriebstemperatur kommen. Dann herausgerufen, der Lauf dieser Welt, dann wir sind als Christen herausgerufen und es gelingt mir hoffentlich, diese einmalige, ganz besondere Stellung von uns als Leib Christi, als Braut Christi, nochmal zu betonen, die Freude über diese Gnade, die uns Gott geschenkt hat. Wir haben eine ganz besondere Stellung, eine ganz besondere Position, eine ganz besondere Bestimmung im Plan Gottes mit dieser Welt. Von Anfang vom Pfingsten, wo der Geist ausgegossen wird, bis zur Entrückung, wenn der Geist mit uns sozusagen in dieser Präsenz weggeht und das Böse sich dann offenbaren kann. Also das ist was ganz Außergewöhnliches, ein Geheimnis, das den Propheten im Alten Testament verschlossen war. Neugeboren, wir sind neugeboren aus dem Geist Gottes, wir sind zum Ebenbild Jesu Christi neu geboren worden. Dann unsere Ausrüstung und unser Auftrag, schließlich Auferstehung und Gericht. Wir müssen wissen, was auf uns zukommt, was auf die Welt zukommt. Was ist mit den Gläubigen im Alten Testament? Was ist mit uns, dem Leib Christi? Was ist mit denen, die in der Trübsalzeit als Märtyrer sterben? Was passiert da alles? Was hat Gott geplant? Und er hat es uns offenbart. Wir dürfen diese Geheimnisse wissen. Es ist wichtig, dass wir wissen, was auf uns zukommt, um damit umgehen zu können, um uns darauf einstellen zu können. Dafür hat uns Gott einen Verstand gegeben, eine Vernunft, dass wir vernünftig sein können in diesem ganzen Plan Gottes. Und schließlich unser Lohn. So, ganz kurz drüber, der Lauf der Welt. Wir wissen, dass wir aus Gott sind und die ganze Welt liegt im Argen. Wir wissen, dass diese Welt nicht zu retten ist. Diese Welt geht dem Gericht entgegen. Und momentan hält Gott seine Zornesgerichte zurück, den Zorn Gottes zurück. weil wir im Zeitalter der Gnade leben, weil Gott möchte, dass alle Menschen gerettet werden, dass jeder Mensch den Ruf zur Nachfolge Jesu Christi, dass jeder Mensch diesen Ruf hört. Er kann ihn ablehnen, er kann ihn annehmen. Das nächste war herausgerufen, diese Welt ist verloren, die geht dem Gericht entgegen, sie ist nicht zu retten, aber du und ich, wir sind herausgerufen. Jesus sagt zu seinen Jüngern, nicht ihr habt mich erwählt, ich habe euch erwählt, dass das klar ist. Jesus ist nicht der Bittsteller, sondern aus Gottes Gerechtigkeit hast du und ich den ewigen Tod verdient. Aus seiner Gnade dürfen wir dieses Erlösungswerk in seinem Sohn Jesus Christus annehmen. Christus hat uns erwählt. Die dreifache Wirkung, Vater, Sohn und Heiligen Geist, wirken zusammen bei unserer Neugeburt. Es kann niemand zu mir kommen, es sei denn in sie, der Vater. Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Und niemand kann Jesus den Herrn nennen, außer durch den Heiligen Geist. Geht jetzt ganz schnell, nur zur Wiederholung, dass wir dort aufsetzen, wo wir geblieben sind. Letzten Sonntag. So, und jetzt kommen wir schon zu dem entscheidenden Thema Neugeboren. Ihr seid wiedergeboren, nicht aus vergänglichem Samen eines Mannes, sondern aus unvergänglichem durch das lebendige und bleibende Wort Gottes. Das Wort Gottes. Jesus Christus ist das Wort Gottes. Und durch ihn hat Gott der Vater alles geschaffen, was sichtbar und unsichtbar ist. Er ist das lebendige Wort Gottes, das ewige Wort Gottes. Und er ist Fleisch geworden. Ist jemand in Christus, ist eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Was ist neu geworden? Unser Geist. Ist unser Körper neu geworden? Nein. Möchte Gott, dass wir alle gesund sind, vielleicht sogar bis zur Stunde des Todes, dass wir alle gesund sterben? Körperlich? Nein. Unser Körper stirbt jeden Tag mehr. Wir werden gebrechlich, haben Schweißfüße, Mundgeruch, Haarausfall und alles Mögliche. Nein, Gott hat uns keinen gesunden Körper bis zum Tod versprochen. Lies das Wort für die Woche von gestern. Wer hat es gelesen? Feedback wäre immer schön, Jungs und Mädels. Damit haben wir wieder geistliche Bombe. Jetzt kommt aber das Problem, weil wir geistlich neu geschaffen sind, aber unser Fleisch verhaftet ist mit dieser Welt, Augenlust, Fleischeslust, hoffärtiges Leben, müssen wir unser Fleisch kreuzigen. Und jetzt ist der Kampf zwischen unserem Geist und unserem Fleisch. Unser Fleisch ist nicht zu retten, unser Fleisch ist nicht zu retten. Es ist verloren, es stirbt jeden Tag mehr, es muss ans Kreuz täglich. Wer mir nachfolgen will, nehme sein Kreuz auf sich täglich. Wir müssen unser Fleisch ans Kreuz bringen. Wir dürfen ihm nicht erlauben, Galater 5, all die Schweinereien auszuleben, die es möchte. Gott gibt uns die Kraft durch seinen Geist in uns. Das Fleisch begehrt gegen den Geist. Der Geist aber gegen das Fleisch, die sind entgegengesetzt. Es gibt nur eines, das Fleisch muss ans Kreuz. Es hilft nichts. Ja, neugeboren, Römer 6, da wir dies erkennen, Vers 6, dass unser alter Mensch mitgekreuzigt worden ist, damit der Leib der Sünde abgetan sei, dass wir der Sünde nicht mehr dienen. Es gibt nur eine Lösung, das Fleisch muss ans Kreuz. Ohne persönliches Kreuz, keine persönliche Auferstehung. Ganz wichtig, ohne persönliches Kreuz, keine persönliche Auferstehung. Wenn dein Fleisch nicht stirbt am Kreuz, bist du nicht dabei bei der Auferstehung. Ist das verstanden? Das ist so wichtig. Das ganze Betutteln und Beturteln und du bist gesegnet und Gott liebt dich, das ist alles recht und schön. Aber die Wahrheit ist, wir sind mit Christus gekreuzigt. Dein Fleisch muss ans Kreuz. Das ist die Wahrheit. Auch wenn es nicht so heavy ist, nicht so angenehm ist. Aber es ist die Wahrheit. Es gibt nur einen Weg. Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und er stirbt, kann es keine Frucht bringen. Wenn du glaubst, dass Gott dir dein jetziges fleischliches Leben segnet, bist du auf dem Holzweg, bist du betrogen worden, bist du in die Irre geführt worden, bist du an der Nase herumgeführt worden. Das stimmt nicht. Gott hat an deinem fleischlichen Leben, das in Sünde geboren ist und in Sünde leben möchte, bis es stirbt, kein Interesse. Es muss ans Kreuz. Aber der Gunther würde sagen und denkt sich wahrscheinlich jetzt, aber was für ein herrliches Leben ist dieses Auferstehungsleben, dass wir jetzt in Christus Jesus in der Kraft seines Geistes leben. Amen. Dafür lohnt sich jedes Opfer. Gut, dass wir den Gunti haben. Wer gestorben ist, ist freigesprochen von der Sünde. Halleluja. Und was kein Auge gesehen und in niemandes Sinn gekommen ist, was Gott bereitet hat, denen, die ihn lieben, die aus Liebe zu Gott ihr Leben ans Kreuz geben. Wenn wir aber mit Christus gestorben sind, so glauben wir, dass wir auch mit ihm leben werden. Wir werden nachher gleich sehen, was ist mit diesem Auferstehungsleib? Wie hat Gott sich das vorgestellt? Was hat er uns offenbart? Wir dürfen das wissen, weil er es uns offenbart hat. Und das ist so eine herrliche Botschaft, dass wir den gleichen verherrlichten Auferstehungsleib bekommen wie Jesus Christus. Dafür ist Jesus am Kreuz gestorben. Das ist, was Jesaja vorausgesagt hat. Das ist, was Matthäus dann zitiert hat. Um seiner Wunden willen sind wir heil geworden. Er hat unsere Krankheiten auf sich genommen, weil wir einen neuen Körper bekommen. Es kann sein, dass Gott in der einen oder anderen Situation dich heilt, in deinem kaputten Körper. Das kann durchaus sein, aber es ist kein Versprechen der Bibel, es ist kein pauschales Anrecht. Wir dürfen Gott darum bitten, aber wir dürfen nicht enttäuscht sein, so wie der Paulus nicht enttäuscht war, der gesagt hat, hey, dann will ich mich meiner Schwachheit rühmen. Denn ihr seid gestorben, euer Leben ist verborgen mit dem Christus in Gott. Verstehen wir? Wir sind gestorben. Und unser Leben, unser neues Leben ist verborgen in Christus. Unser neues Leben. Als Anzahlung, hat der Adnan letztes Mal gesagt, haben wir den Geist Gottes schon als Anzahlung für dieses ewige Leben. Dass wir wissen dürfen, Gott hat was vorbereitet für uns. Ewiges, herrliches Leben auf goldenen Straßen in dem herrlichen neuen Jerusalem mit Jesus Christus zu herrschen. Ausrüstung und Auftrag. Nächster Punkt. Der Dienst erfordert übernatürliche Kraft, wenn wir im Geist dienen wollen. Der natürliche Mensch vernimmt nichts vom Geist Gottes. Es ist ihm eine Torheit. Aber der geistliche Mensch, der neugeborene Mensch aus Gott, der vernimmt alles und beurteilt alles. Und es ist wichtig, dass wir im Geist sensibel sind, dass wir diese Dinge für uns empfangen, jeder von uns, dass wir die Kraft haben, Licht zu sein, dort, wo uns Gott hingestellt hat. Jeden Tag, am Montag, am Dienstag, Licht zu sein. Und es geht. Du weißt es geht. Und ich weiß es geht. Sei Licht. Ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Gott ist kein Lügner wie der Teufel. Gott sagt die Wahrheit. Er könnte gar nicht lügen, selbst wenn er wollte. Er kann nicht, weil er die Wahrheit ist. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem, ganz Judäa, Samaria, bis ans Ende der Welt. Alles aber von Gott, der uns mit sich selbst versöhnt hat durch Jesus Christus, uns den Dienst der Versöhnung gegeben hat. Es ist von Gott, es ist nicht unsere Leistung, es ist von Gott, alles aber von Gott. Er hat uns aus seiner Gnade erlöst. Du und ich, wir haben aus der Perspektive der Gerechtigkeit Gottes den ewigen Tod verdient. Aber aus seiner Gnade lässt er uns Anteil haben an der Auferstehung Jesu Christi, an dem ewigen Leben. Sag mal Halleluja. Halleluja, 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 Halleluja. Und jetzt haben wir den Dienst der Versöhnung, weil wir nicht wollen, dass irgendjemand, den Gott uns aufs Herz legt, in die ewige Verdammnis geht. Wir möchten und bitten euch an Christi statt, lasst euch doch versöhnen mit Gott. Und das Wort der Versöhnung in uns gelegt hat. Halleluja. So sind wir nun Gesandte an Christi statt. Bitten für Christus, lasst euch versöhnen mit Gott. So, jetzt kommen wir Auferstehung und Gericht. Jetzt wird es richtig spannend. Schnall dich an, dass du nicht vom Stuhl fällst jetzt. Jetzt steigt die Temperatur. 80 Grad haben wir schon. Vor dem Gericht muss natürlich eine Auferstehung stattfinden. Es ist wichtig, darauf hinzuweisen, dass in der Bibel das Wort Auferstehung ausschließlich dann gebraucht wird, wenn von der Auferstehung des natürlichen Leibes die Rede ist. Ich kürze den nächsten Text gleich ab, dann geht es schneller. Die neue Geburt, die geistliche Neuschöpfung, hat nichts mit der Auferstehung zu tun. Das bezeichnet die Bibel als Neugeburt. Die Auferstehung ist was anderes. Wenn unser Körper, wenn du und ich, wenn wir sterben, bevor Jesus wiederkommt und wir ins Grab kommen, dann gehen wir in dem Moment, wenn wir gläubig sind, als Geister zum Herrn Jesus. Paulus sagt, habe Lust abzuscheiden, nicht in den Sheol, Altes Testament, Hebräisch, Sheol, oder Hades, Griechisch, Neues Testament, nicht dorthin zu kommen, sondern beim Herrn zu sein. Ich darf ganz kurz komprimiert zusammenfassen. Ihr erinnert euch an die Botschaft, wo sind die Toten? Könnt ihr euch erinnern? Und Jesus Christus ist der Einzige, der uns das sagen kann. Es gibt sonst niemanden. Und er hat es uns gesagt. Er sagt, der Reiche stirbt und der Lazarus stirbt. Und der Lazarus wird von den Engeln auf den Armen in den Schoß Abrahams getragen, im Hades, im Totenreich. Und der Reiche stirbt und er ist zwischen dem Abgrund auf der anderen Seite. Und die Bibel nennt es den Ort der Qual, das Totenreich, Sheol oder Hades, der Ort der Qual, wo der Reiche war. Und den Ort des Trostes, wo Lazarus war. Und das ist das Paradies dort. Der Ort des Trostes war das Paradies bis zur Auferstehung Jesu. Und Jesus ist in die Erde gegangen und hat diese Geister mitgenommen, mit in den Himmel. Das Paradies ist heute nicht mehr im Hades, sondern seit der Auferstehung im Himmel bei Gott. Weil das Blut Jesu Christi diese Menschen, diese verstorbenen Menschen in die Lage versetzt hat, mit Gott Gemeinschaft zu haben. Die sind jetzt im Himmel. Aber die Leiber, die sind noch in der Erde. Die sind nicht auferstanden. Sie sind als Geister mit Jesus mitgenommen. Er hat Gefangene gefangen geführt. Jetzt verstehen wir das. Er hat sie mit in das Paradies. Darum sagt er zum Schächer am Kreuz, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Wie passt es? Das passt dann. Jetzt passt es. Verstehen wir? Jetzt passt es. Weil das Paradies im Hades war, wo Jesus hingegangen ist und die gefangenen Geister mit in den Himmel genommen hat, so wie das ganze Paradies. Und das Paradies ist heute im Himmel, da wo der Herr Jesus ist. Das möchte ich nur nochmal ganz kurz, damit wir verstehen, um was es geht bei der Auferstehung. Bei der Auferstehung geht es darum, dass diese Geister einen neuen Geistleib bekommen und vereint werden und wieder einen Leib haben. Diese Geister, die mit ihrer Seele, mit ihrem Charakter, mit ihrem Wesen entweder heute im Hades sind, am Ort der Qual, das ist nicht die Hölle, gell? Das ist nicht die Hölle. Gehenna ist wieder ein anderes Wort. Das ist die Hölle. Wer ist der Erste, der in die Hölle geworfen wird? Der Antichrist und der falsche Prophet. Und die Ungläubigen am Ende der Trübsalzeit, wenn unser Herr wiederkommt und das Gericht der lebenden Völker ist. Dann erst spielt die Hölle eine Rolle. Heute ist niemand in der Hölle. Diejenigen, die ungläubig sterben, gehen in den Hades, an den Ort der Qual, weil der Ort des Trostes ist jetzt im Himmel. Der ist nicht mehr da unten. So, wenn die Bibel von dem neuen geistlichen Zustand eines Neubekehrten spricht, gebraucht sie das Bild von der neuen Geburt, nicht Auferstehung. Auferstehung, und das ist jetzt ganz wichtig, konzentrier dich. Es gibt zwei Auferstehungen in der Bibel, die wir unterscheiden müssen. Die eine ist die erste Auferstehung, die Auferstehung des Lebens. Und die zweite Auferstehung, die Auferstehung des Gerichts. Johannes 5, 28 bis 29. Zwei Auferstehungen. Auferstehung des Lebens und Auferstehung des Gerichts. Die erste Auferstehung schließt die Erlösten aller Zeiten ein. Ich habe nachher ein komprimiertes Bild mitgebracht, damit wir es uns schnell vorstellen können. Die erste Auferstehung schließt die Erlösten aller Zeitalter ein. Die Erlösten. Der Zeitpunkt der Auferstehung dieser Menschen ist unterschiedlich. Es ist wichtig, dass wir das unterscheiden. Der Zeitpunkt der Auferstehung, wenn diese erlösten Geister einen Leib bekommen. Der Zeitpunkt ist unterschiedlich, ganz unterschiedlich. Nicht alle zur gleichen Zeit stehen auf. Das werden wir gleich sehen und das müssen wir auch unterscheiden. Das ist wichtig, sonst sind wir verwirrt bezüglich dem Wort Gottes. Je nachdem, ob sie alttestamentliche Heilige, jüdischer oder nicht-jüdischer Herkunft, Christen vor der Trübsal, beziehungsweise zum Zeitpunkt der Entrückung, oder Gläubige waren, die während der Trübsal dem Märtyrertod sterben. Wenn wir weg sind als Leib Christi, wenn Jesus Christus uns abgeholt hat bei der Entrückung, dann werden Namenschristen zurückbleiben. Und dann passieren zwei Dinge in diesen 7 Jahren Trübsalzeit. Die Trübsal Jakobs und der Zorn, die Zorngerichte Gottes. Das legt Gott zusammen. Die Trübsal Jakobs und der Zorn Gottes über alle Nationen. Die Trübsal Jakobs betrifft nur Israel. Der Zorn Gottes betrifft alle Nationen. Und viele und viele und viele und viele werden sich in dieser Trübsalzeit, die als Namenschristen sich verführen haben lassen, zu Jesus Christus bekehren, werden das Tier nicht anbeten und werden enthauptet, sagt die Schrift, und gehen als Märtyrer in der Trübsalzeit in den Tod. Und ihre Geister sind sofort beim Herrn, aber sie haben keinen Leib natürlich. Aber wir, du und ich, wenn Jesus wiederkommt bei der Entrückung, wissen wir ganz eindeutig, in dem Moment bekommen wir einen neuen Leib. Entweder, wenn wir leben, wenn der Herr wiederkommt, werden wir verwandelt. Oder wenn wir gestorben sind und der Herr wiederkommt, werden wir unmittelbar einen neuen Geistleib haben. Und werden mit Christus in den Himmel gehen, als vollständige Menschen. Mit Geist, Seele und Leib. Halleluja. Als Einzige. Kein Mose, kein Elia, kein Abraham. Der Leib Christi, die Braut Christi. Wir haben heute etwas ganz Besonderes, seit Pfingsten bis zur Entrückung. Gott bereitet seinem Sohn eine Braut vor, die mit ihm in die Ewigkeit der Ewigkeiten herrschen wird. Was für eine Verheißung, Geschwister. Verstehen wir das wirklich? Wir brauchen den Heiligen Geist, um das wirklich zu realisieren. All diese Menschen sind an der Auferstehung des Lebens beteiligt. Alle diese Gruppen der Gläubigen, der Erlösten. Die Auferstehung des Gerichts wird die Nicht-Erlösten aller Zeitalter umfassen. Sie werden am Ende des tausendjährigen Reiches auferweckt, vom großen weißen Thron, vor dem großen weißen Thron gerichtet und in den Feuer sie geworfen. Gehenna, Hölle, ewige Verdammnis, ewige Qual. Und da hilft kein Fegfeuer. Da hilft kein Fegfeuer mehr. Das ist eine Erfindung der religiösen, irregeleiteten Menschen. Es gibt kein Fegfeuer. Die verschiedenen Auferstehungen finden in folgender Reihenfolge statt. Wenn man das studiert, das ist faszinierend, man kann gar nicht mehr aufhören in der Bibel. Die Auferstehung Jesu Christi als dem Erstling, die auferweckt werden sollen. Ich kann jetzt die Bibelstellen nicht vorlesen. Lies es bitte zu Hause. Römer 6, 9, 1. Korinther 15, 23, Kolosser 1, 18, Offenbarung 1, 18. Die Auferstehung, jetzt Jesus Christus war der Erste. Ich zeige euch gleich ein Bild, dann verstehen wir es. Die Auferstehung der Erlösten beim Kommen Christi. Das sind die Bibelstellen. Daniel 12, 2, Lukas 14, 14, Johannes 5, 29, 1. Test 4, 16, Offenbarung 20, 4 bis 6. Auferstehung der Angehörigen der Gemeinde bei der Entrückung. Jetzt geht es um dich und um mich. Auferstehung der alttestamentlichen Gläubigen. Die sind ja schon, die alttestamentlichen Gläubigen hat Jesus aus dem Hades, aus dem Ort des Trostes mit in den Himmel genommen. Verstehen wir? Dort sind diese Geister dieser alttestamentlichen Gläubigen. Aber wann bekommen die den Auferstehungsleib? Bei der Wiederkunft Christi. Nicht bei der Entrückung, bei der Wiederkunft Christi am Ende der Trübsalzeit. Es ist wichtig, dass wir das verstehen. Die einzigen, die mit einem vollkommenen Wesen bei Christus im Himmel sind, bist du und ich, der Leib Christi, die Braut Christi. Alle anderen haben keinen Leib. Haben keinen Leib in der Zeit, nur du und ich. Auferstehung aller als Märtyrer gestorbenen Heiligen der Trübsal, jüdischer, nicht jüdischer Herkunft, bei der Wiederkunft Christi. Alle, die enthauptet werden, um des Zeugnisses Christi willen, in der Trübsalzeit, die sind unmittelbar als Geister beim Herrn, aber nicht mit einem Leib. Das haben wir nur du und ich. Nur du und ich haben einen Leib in der Trübsalzeit. Auferstehung aller Gläubigen des tausendjährigen Reiches nach dem Ende dieses Reiches. Weil im tausendjährigen Reich werden Menschen sterben. Und die sterben und ihr Leib wird ins Grab gelegt. Ihre Geister sind im Paradies, aber ihre Leiber sind in der Erde. Und die bekommen am Ende des tausendjährigen Reiches erst ihren Leib. Weil die sind alle unterschieden von uns. Wir haben eine ganz besondere Stellung in Christus Jesus. Du und ich, wir sind die Einzigen, die das Wesen Gottes in sich haben. Den Geist Gottes. Gott wohnt durch seinen Geist in uns. Verstehen wir das, was das für eine herausragende Stellung ist? Und es wird zu Ende sein, wenn wir entrückt werden. Darum ist es so wichtig, dass wir das unterscheiden. Die Auferstehung der Nichterlösten. Die Auferstehung der Nichterlösten. Die Auferstehung der Nichterlösten. Das ist ein einziges Ereignis. Die Auferstehung der Nichterlösten ist ein Ereignis. Da stehen alle Nichterlösten aus allen Zeitaltern auf, um gerichtet zu werden vor dem großen weißen Thron. Es gibt in Zukunft mehrere Zeiten des Gerichts, bei denen jeweils Zweck, Ziel und Personenkreis unterschiedlich ist. Müssen wir unterscheiden. Wer von einem einzigen, allumfassenden Gerichtstag spricht, ist in der Irre geleitet. Das stimmt nicht. Wir haben verschiedene Gerichte. Als Jesus Christus am Kreuz starb, legte Gott auf ihn die Sünde all derer, die zum Glauben kommen würden. Jesus sagt am Kreuz, es ist vollbracht. Und er ist stellvertretend für dich und mich gestorben. Und auch für alle Heiligen des Alten Testamentes. Wer lebt denn? Wer ist denn ein Gläubiger des Alten Testamentes? Abraham, klar, der Vater des Glaubens. Was haben die geglaubt? An Gott. Und Paulus sagt uns im Römerbrief, es gibt zwei Arten von Gläubigen, bevor Jesus Christus kam. Die einen glauben an Gott aufgrund der Schöpfung, glauben die an den Schöpfer. Und ihr Gewissen bezeugt es ihnen auch. Die waren auch am Ort des Trostes. Diejenigen, die aufgrund der Schöpfung an den Schöpfer geglaubt haben und ihr Gewissen hat es ihnen bezeugt, und diejenigen, die nach dem Gesetz die Gebote gehalten haben und Tieropfer gebracht haben. Aber das konnte die Sünden nur bedecken. Das Blut Jesu Christi hat dann diese endgültig erlöst. Die mussten warten, bis das Blut Jesu Christi vor dem Altar Gottes im Himmel ausgegossen war. Und es hat letztlich die auch erlöst, weil deren Sünden waren nur bedeckt. Durch das Blut Jesu Christi waren auch deren Sünden beseitigt. Und erst seitdem können Menschen aus dem Alten Testament, die Gläubigen, bei Gott sein. Verstehen wir? Weil manche sagen ja, nur wer an Jesus Christus glaubt. Ja, und was ist dann? Dann kommt sofort die Frage, was ist denn mit denen in Neuguinea, die nie was von Jesus gehört haben? Lies Römerbrief. Es gibt zwei Arten von Gläubigen, die nie von Jesus gehört haben. Die aufgrund der Schöpfung an einen Schöpfer glauben, was ihr Gewissen ihnen bezeugt, und diejenigen, die unter Gesetz Gottes Gebote gehalten haben und Tieropfer geopfert haben. Und das Blut Jesu Christi hat auch die endgültig erlöst. Halleluja. Gläubige erwartet lediglich der Richterstuhl Christi. Dich und mich erwartet nur der Richterstuhl Christi. Wir müssen nicht zum Gericht, wo es darum geht, ewige Verdammnis oder ewiges Leben. Nein, im Richterstuhl Christi geht es um Lohn für dich und mich. Es gibt die unterschiedlichen Gerichte für die Sünden und Werke der Gläubigen, für deine und meine Werke gibt es ein Gericht. Wenn deine Werke verbrennen, wirst du keinen Lohn bekommen. Für die alttestamentlichen Heiligen gibt es ein Gericht. Für die Heiligen der Trübsal gibt es ein Gericht. Für die Angehörigen des Volkes Israel am Ende der Trübsal gibt es ein Gericht. Für die Nichtjuden am Ende dieser Zeit gibt es ein Gericht. Für den Satan und die gefallenen Engel. Es gibt ganz unterschiedliche Gerichte. So wie für die nicht erlösten Menschen. Ich bin mir sicher, du wirst das nicht behalten können. Darum stellen wir das heute Abend wieder ins Internet. Lad dir das herunter. Bete darüber. Studier das für dich. Das ist wichtig, dass du in der Lage bist, Menschen eine Hoffnung, eine Perspektive zu geben. Du selber musst ganz sicher sein, was auf uns wartet. Das ist wichtig, dass wir hier sattelfest sind. Bei der Entrückung wird die Gemeinde von der Erde weggenommen, von Christus in den Himmel versetzt, sodass sie während der gesamten Trübsal bei ihm ist. Während die Erde Schauplatz der Trübsal ist, wird das Gericht, Richterstuhl Christi, zum Lohn im Himmel stattfinden. Während dieser 7 Jahre Trübsalszeit werden wir vor dem Richterstuhl Christi erscheinen und unseren Lohn dort bekommen oder auch geschimpft werden, je nachdem. Nicht geschimpft ist gelobt genug. Sodass die Gemeinde als geschmückte Braut Christi erscheinen kann, wenn sie bei der Wiederkunft mit ihm herabkommt. Wir müssen unterscheiden zwischen dem Ereignis, wenn Jesus Christus in den Wolken kommt, um uns zu entrücken, vor der Trübsalszeit, und wenn er am Ende der Trübsalszeit kommt mit allen seinen Heiligen, um Gericht zu halten und den Antichristen aus dem Sattel zu schmeißen und seine Herrschaft aufzurichten im tausendjährigen Reich. Offenbarung 19, 1 bis 10 lesen wir das, dass wir als geschmückte Braut mit ihm kommen. Dass die Beurteilung der ganzen Gemeinde nach der Entrückung, aber noch vor der Wiederkunft stattfindet, wird in der Offenbarung 19, 7 bis 8 deutlich. Lest es nach, da wird es ganz deutlich, dass wir mit ihm kommen. Dort heißt es, sein Weib hat sich bereit gemacht, das bist du und ich, die Braut Christi. Und ihr wurde gegeben, dass sie sich kleide in feine Leinwand, glänzend rein, denn die feine Leinwand sind die gerechten Taten der Heiligen. Als nächstes wird gesagt, dass die Trübsal eine Zeit ist, worin Gott die Angehörigen des Volkes Israel unter dem Hirtenstab durchgehen lässt. Wir müssen Sacharja neu lesen. Wir müssen das Alte Testament neu verstehen. Es gibt die Trübsal Jakobs, die letzte Jahrwoche für das Volk Israel, weil sie den Messias verworfen haben, weil sie Gott verworfen haben, weil sie den Sohn Jesus Christus verworfen haben, weil sie das Zeugnis des Heiligen Geistes verworfen haben. Jesus haben sie ans Kreuz ausgeliefert über die Römer. Den Stephanus und das Zeugnis des Heiligen Geistes haben sie vernichtet, indem sie den Stephanus gesteinigt haben. Gottes Zorn über dieses halsstarrige Volk. Und wenn du das liest, 2/3 des Volkes Israel werden in der Trübsal getötet. 2/3. Ungläubig. 2/3. Und wenn es da jemanden gibt, der heute Israel in den Himmel hebt, dann hast du eine andere Perspektive als Gott. Schau mal. Folglich ist die Trübsal eine Zeit des Gerichtes für das Volk Israel, die mit dem Tod von 2/3 des Volkes enden wird. Sacharja 13, 8 bis 9. Lies es nach. Das erschreckt uns. Aber der liebe Gott ist ein gerechter Gott. Und er muss Sünde bestrafen. Sonst wäre er nicht gerecht. Der liebe Gott ist eine Erfindung, der nur gut ist. Er ist gut. Wenn Gott die sündigen Menschen nicht richten würde, wäre er ungerecht. Und dann wäre er kein lieber Gott, kein guter Gott. Während es von den übrig gebliebenen, die zum Glauben an ihren Messias Jesus kommen, in der Trübsalszeit, heißt, ganz Israel wird errettet werden, Römer 11, 26. Das sind 2/3 weg. Der Rest wird gerettet. Und da gibt es diese neuerliche Ausgießung des Heiligen Geistes, der Spätregen, von dem wir immer schwärmen. Der ist für Israel. Am Ende der Trübsalzeit wird Gott seinen Geist nochmal ausgießen auf Israel. National. Die Trübsal wird auch eine Zeit des Gerichts für ungläubige Nichtjuden, für ungläubige Menschen sein. Alle Menschen, die bei der Entrückung nicht dabei waren, weil sie Jesus abgelehnt haben und die während der Trübsalzeit nicht sich bekehren zu Jesus Christus, die werden hier gerichtet werden. 5. Mose 30, 7, Offenbarung 13. Am Ende der Trübsal wird das Gericht über die Nationen, das war Matthäus 25, 31 bis 46, nur ganz kurz. Das ist das Gericht, wenn Jesus wiederkommt am Ende der Trübsal, das Gericht der lebenden Völker, die dann noch leben, weil Jesus Christus mit einem Hauch seines Mundes den Antichristen seine Macht zerstören. In einem Augenblick. So wie er die ganze Welt mit einem Wort in Existenz gesprochen hat. So wird er am Ende der Zeit mit einem Wort die ganze Welt neu machen. Und er wird mit einem Wort den Antichristen, das Tier und den falschen Propheten entmachten. Und dann ist das Gericht der dann noch lebenden Völker, die jetzt noch übrig bleiben, die müssen vor Christus erscheinen. Und dann kennt ihr die Geschichte in Matthäus 24, die so oft missverstanden wird. Auf der linken Seite die Böcke, auf der rechten die Schafe. Alles, was ihr an den Meinigen getan habt, habt ihr mir getan. Wer sind die Seinigen? Israel, während der Trübsalzeit, während der Trübsal Jakobs. Alles, was die Nationen getan haben, um die Gläubigen, zu Jesus gläubigen Juden zu retten, das wird ihnen Gott dadurch vergüten, dass sie in das tausendjährige Reich hineingehen. Geht hinein zu eures Herrn Freude. Lies mal das nochmal, das Gericht in Matthäus 24. Unter diesem Aspekt, das ist die Wahrheit. Das ist das Gericht über die lebenden Völker, wenn Jesus wiederkommt im Rahmen der Trübsalzeit. Das ist die Wahrheit über dieses Gericht. Wenn wir das nicht richtig verstehen, dann denken wir, ja, dann komme ich doch durch Werke ins ewige Reich. Nein, es geht nur um diejenigen, die dann noch leben, wenn Jesus am Ende der Trübsalzeit wiederkommt. Die müssen vor seinem Richterstuhl erscheinen. Und dann ist das Gericht der lebenden Völker. Und alles, was ihr einem meiner Geringsten getan habt, einem meiner Geringsten, Jesus ist Jude, alles, was ihr den Juden getan habt, unter der Verfolgung des Antichristen, des falschen Propheten, habt ihr mir getan. Und jeder, der die mitverfolgt hat, das sind die Ersten, die jetzt in die Hölle gehen. Gehenna, Feuersee. Das sind die Ersten. Und der falsche Prophet und der Antichrist. Und der Teufel wird für 1000 Jahre eingesperrt, noch nicht in den Feuersee geschmissen. Nur Gläubige werden zu Anfang Bürger dieses 1000-jährigen Reiches sein. Nur Gläubige. Die Ungläubigen, die sind die Ersten, die in die Hölle gehen. Denn das Gericht über die Nationen wird gewährleisten, dass alle Ungläubigen entfernt werden, bevor das 1000-jährige Reich beginnt, wo Jesus mit dir und mit mir aus Jerusalem heraus die ganze Welt regiert. Ist das eine Perspektive? Und jetzt kommt es darauf an, wie treu warst du mit den Gaben, die Jesus dir gegeben hat. Wenn du in Lukas liest, sagt er, hey, weil du mit den 5 Talenten treu warst, werde ich dich über 5 Städte setzen. Schnackelt's? Lohn, Lohn, Treue. Gott schätzt Treue viel höher ein als Opfer, viel höher. Das letzte Gericht der Weltgeschichte ist als Gericht am großen weißen Thron bekannt und wird die Beurteilung von allen Ungläubigen zu allen Zeiten sein. Offenbarung 20, 11 bis 15. Ich habe gestern Abend, war ich total unglücklich, muss ich das sagen. Ich war total unglücklich, weil ich nicht verstanden habe, Moment mal, Herr Jesus, mir ist doch bewusst, du hast, wo du 3 Tage im Bauch der Erde warst, bist du doch in das Paradies, zum Ort des Trostes gegangen, im Hades, im Scheol, im Totenreich. Und hast diese Menschen, hast das ganze Paradies mit in den Himmel genommen. Und jetzt lese ich da, dass die Auferstehung der Gläubigen des Alten Testamentes am Ende der Trübsalzeit ist. Und ich war verwirrt, bis ich begriffen habe, ja Moment, Reinhold, du darfst doch das nicht du darfst doch das nicht in einen Topf schmeißen. Natürlich sind die als Geister mit in den Himmel, ins Paradies gekommen mit ihrer Seele. Aber die haben ja noch keinen Leib. Ach, ich sage euch was, ich habe so aufgeatmet, wo ich verstanden, Mensch, ich habe gesagt, Herr, ich kann doch morgen nicht vor die Gemeinde treten, wenn ich mit so einem Zweifel, und plötzlich sagt der Heilige Geist mir so klar, ja Mensch, die sind doch nur als Geister im Himmel, die haben doch noch keinen Leib. Ja klar, jetzt ist es klar. Weil wenn Jesus Christus wiederkommt, am Ende der Trübsalzeit, dann werden die einen Leib bekommen, die Heiligen. Aus dem Alten Testament, die als Geister ja die ganze Zeit bei Jesus schon sind. Abraham, Mose, Elia. Aber die haben noch keinen Leib. Aber es passiert am Ende der Trübsalzeit. Und dann hat es bei mir geschnackelt. Dann war das klar. Und so bin ich hier souverän vor euch. Weil ich verstanden habe. Die Bibel stellt nicht ausdrücklich fest, wer auf diesem großen weißen Thron sitzt. Wir vermuten manches Mal Gott selber. Nein, ich glaube, es wird Jesus Christus sein. Auch Jesus Christus, weil er hat alles Gericht dem Sohn übergeben. Auch Jesus Christus wird auf dem großen weißen Thron sitzen. Diese Auferstehung, dieses Gericht ist die Auferstehung des Gerichts, Johannes 5, 29, im Gegensatz zu der Auferstehung des Lebens. Alle Menschen werden hier gerichtet, die Jesus Christus zu ihren Lebzeiten ablehnten. Weil sie das stellvertretende Werk Christi verwarfen, wird Gott sie auf der Grundlage ihrer Werke richten. Verstehen wir, es gibt das Buch des Lebens vor dem großen weißen Thron und Bücher. Wenn du das genau liest, heißt es das Buch des Lebens und Bücher. Jetzt stehen diese Menschen nicht im Buch des Lebens. Und jetzt werden die Bücher aufgetan und ihre Werke offenbar. Und da wird klar, dass sie vor der Heiligkeit und Gerechtigkeit Gottes nicht bestehen können, dass jeder Mensch weiß, ich habe das Gnadengeschenk nicht angenommen, ich werde zu Recht verdammt und verurteilt aufgrund meiner bösen Werke. Und kein Mensch wird mit dem Gefühl in die ewige Verdammnis gehen, Gott ist nicht gerecht. Jeder wird wissen, Gott ist gerecht. Aufgrund meiner bösen Werke, das habe ich verdient. Ich habe das Gnadenangebot nicht angenommen. Und darum, Geschwister, bitten wir an Christi statt, lasst euch doch versöhnen mit Gott, weil wir das wissen. Wenn wir das nicht wissen, denken wir, ja, ein paar Jahre Fegfeuer wird ihm nicht schaden. Nein, das ist eine Lüge des Teufels. Es gibt keine Errettung für den, der vor dem großen weißen Thron erscheinen muss. Und lasst uns da niemanden hingehen. Lasst uns beten, dass die Funken spritzen und diesen Menschen Licht sein. Und ihnen sagen, lasst euch doch versöhnen mit Gott. Ich möchte doch nicht, dass du in die ewige Verdammnis gehst. Und das ist Wirklichkeit, das ist kein Märchen. Amen. Ich komme nicht weiter. Das Bild vielleicht noch. Wollt ihr das Bild noch schnell sehen? Die kommenden Gerichte. Wir sehen hier die erste Auferstehung, Jesus Christus, 40 Tage später, Ausgießung des Heiligen Geistes, Zeitalter der Gemeinde. Jesus kommt, entrückt uns, Richterstuhl Christi für uns, auf der Erde Trübsal, Trübsal Jakobs, zwei Drittel von Jerusalem kommen um, Sacharja. Zorngericht Gottes über die lebenden Nationen und letzte Jahrwoche Trübsal Jakobs für Israel. Wir sind im Himmel, bekommen unsere feine Leinwand, unseren Lohn. Und wenn wir mit Jesus Christus wiederkommen, wissen wir genau, über wie viele Städte. Du wirst es genau wissen. Jesus Christus wird dir sagen, weil du mit wenigem treu warst, werde ich dich über 5 Städte setzen. Das passiert da. Das passiert da. Du wirst genau wissen, in welcher Region du mit Christus regieren wirst in der Zeit. Im tausendjährigen Reich. Gericht der lebenden Angehörigen der Nationen. Am Ende der Trübsalzeit, das Gericht der lebenden Völker, Auferstehung der Ungläubigen, nicht Erretteten und dann Gericht Satans, der Ungläubigen, sowie des Himmels und der Erde. Diese Erde wird vergehen mit Krachen und Gott wird einen neuen Himmel und eine neue Erde in Existenz sprechen durch das ewige Wort Gottes. Amen. Halleluja. Vater im Himmel, dass ich niemanden überfordert habe, dass jeder eine starke Hoffnung empfangen darf, eine Perspektive für sich persönlich, für die Menschen in unserer Zeit, dass wir umso mehr uns ausstrecken, Vater, zu den Menschen, die du uns aufs Herz legst. Und für die beten wir. Wir beten für die Menschen in Grafing, für die Personen, für die Ehepaare, für die Familien, für die Kinder, für die Geschäftsleute, für die Kommunen. Wir bitten dich, Herr, dass du uns hilfst, jedem von uns, Licht zu sein. Heute Nachmittag, morgen am Montag bis nächsten Sonntag. Und dass wir dann neu von deinem Geist inspiriert und gekräftigt werden, dass wir Licht sind, dass wir dein Licht leuchten lassen, Vater, in Jesu Namen. Amen.
Liebe Hörerinnen und Hörer, dies war eine Botschaft von Neuformation, das christliche Werk für das Leben, Lernen und Leiten. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, von uns zu hören. Wir wünschen Ihnen, dass Sie Gott und seine Liebe und Gnade immer besser kennenlernen und dadurch Ihr Leben mehr und mehr bereichert wird. Gottes Segen.